Liebe Freunde, ich grüße euch. Jetzt kommt die Predigt. Das Thema heißt Judas. Ein Thema, was selten vorkommt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich freue mich besonders, dass wir 20 Minuten Zeit haben, darüber nachzudenken. Ich habe neulich mal für die Vorbereitung einer meiner Schulstunden Karl Barth wieder gelesen. Und da habe ich ein cooles Zitat, ist mir da untergekommen, der sagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit einem tragischen Gesicht rumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Man könnte auch statt humorlose Existenz witzlose Existenz sagen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und deswegen erzähle ich euch heute einen Witz am Anfang. Mir ist dummerweise kein neuer untergekommen, deswegen erzähle ich einen alten und ich hoffe, dass ihr die meisten von euch den noch nicht kennen. Also, da geht ein Typ zum Arzt und nach längerer Untersuchung kommt der Arzt wieder zu diesem Typ und sagt so, ja, also mein Herr, Sie haben nur noch 3 Monate zu leben. Was? Sagt der Mann. Ich will noch eine andere Meinung hören. Und sagt der Arzt. Kein Problem. Ich finde Sie außerdem ziemlich hässlich. So. Kommen wir nun zu wichtigeren Dingen. Judas, meine lieben Freunde. In den letzten Tagen vom Leben von Jesus schneidet keiner der Jünger besonders gut ab. Außer Petrus das Ohr des Soldaten, aber das zählt auch nicht so richtig. Vor Karfreitag kann keiner der Freunde von Jesus so richtig glänzen. Ja? Da gibt's Verleugnungen. Petrus behauptet im Angesicht der Gefahr, Jesus überhaupt nicht gekannt zu haben. Jesus? Das ist ein neues Waschmittel? Oder ein Müsli-Riegel? Verleugnung. Verschlafen. Im Garten Gethsemane machen die Jünger, die Freunde von Jesus, ein ausgedehntes Nickerchen. Oder Verflüchtigung. Als Jesus festgenommen wird, da verflüchtigen sich die Jünger wie ein Gas in der Luft. Weg sind sie. Und Verrat. Einer von den Freunden von Jesus verrät seinen Freund für Geld an die Gegner. Das ist schon ein bisschen hart. Verleugnung. Verschlafen, Verflüchtigung, Verrat. Die Festigkeit des Glaubens kann offenbar schnell und leicht ins Wanken kommen. Ist es auch bei uns so? Was bringt deinen Glauben ins Wanken? Vielleicht sind das Zweifel, dass doch alles vielleicht nur Einbildung ist. Oder Bedrohung. Was wäre, wenn hier jetzt plötzlich eine Christenverfolgung ausbrechen würde? Wäre ich standhaft? Verletzungen. Wo war Jesus, als mir das angetan worden ist? Oder ausbleibender Segen. Jetzt bete ich schon so lange dafür und trotzdem ändert sich nichts in meinem Leben. Oder Wüstenzeiten. Ich kann Gottes Nähe nicht spüren. Er ist überhaupt nicht da. Er ist so weit weg. Oder vielleicht ist es Alltagstrott. Ich spüre kein Feuer mehr. Ich schleppe mich so dahin und eigentlich soll doch Christ sein, was Fröhliches sein. Oder vielleicht sind es Nachteile. Andere Leute haben weniger Stress und scheinen trotzdem glücklich zu sein. Und ich laufe hier als Christ durch die Gegend. Was sind die Dinge, die meinen Glauben ins Wanken bringen können? Wenn solche Dinge mich nur tief genug treffen, so glaube ich, dann kann auch ich aus der Bahn geraten. In dem, was ich denke, wie ich fühle oder wie ich handle. Was ich vor 3 Tagen noch wild abgestritten hätte. Wenn es mich nur an der richtigen Stelle trifft. Wenn jemand weiß, was Nachfolge von Jesus bedeutet, dann doch seine Freunde, also seine Jünger. Sie haben alles verlassen und sind mit Jesus durchs Land gezogen. Und bei all diesen Männern finden wir nun, bei all diesen Menschen finden wir nun Verleugnung, Verschlafen, Verflüchtigung, Verrat. Es ist erschreckend, wie sie sich abwenden, wie sie sich gegen Jesus stellen, davonlaufen, überhaupt leugnen, ihn jemals gekannt zu haben. Es ist echt erschreckend. Und einer von diesen Männern ist der Judas, über den wir heute zusammen nachdenken. Das Thema des Gottesdienstes. Judas Ischariot. Das heißt Judas aus Kariat, einer Stadt südlich von Shiloh. Wird immer zusammen mit Simon dem Zeloten erwähnt. Und deswegen meinen viele Ausleger, dass Judas wahrscheinlich auch ein Zelot war. Also ein Freiheitskämpfer, der mit militärischen Mitteln die Römerherrschaft abschütteln wollte. Ihm hatte man das Geld anvertraut. Wem vertraue ich das Geld an? Natürlich dem Ehrlichsten und dem Treuesten und dem Zuverlässigsten. Judas war in der Tat einer von den 12 engsten Freunden. Jesus hat ja noch mehr, aber 12 Ängste. Und da war einer davon, der Judas. Er ist 3 Jahre lang mit Jesus durchs Land gezogen. Aber dann, liebe Freunde, kam die Fußwaschung. Jesus wäscht die Füße seiner Freunde, auch die von Judas. Und da benutzt er nicht das schmutzige Wasser oder nur die Hälfte von dem Wasser. Und trotzdem geht danach, nach dem Abendessen, Judas raus und verrät Jesus für einen Monatslohn. Offensichtlich war Judas gerade bei der Fußwaschung irgendwas klar geworden, gegen den Strich gegangen oder irgendwas ist bei ihm da zerbrochen. Ich glaube, es gibt 2 Möglichkeiten, das zu erklären. 2 Erklärungsversuche. Entweder war Judas von Jesus total enttäuscht, weil er jetzt verstanden hatte, was ihn als Messias eigentlich ausgemacht hat, nämlich Leiden, Hingabe, Dienen und Tod. Und darauf hatte Judas, der Freiheitskämpfer, überhaupt keinen Bock. Und deswegen hat er ihn verraten. Fort mit dem Kerl. So einen Messias will ich nicht haben. Die 2. Erklärung könnte sein, ihm wurde das langsam zu bunt mit dem ewigen Dienen und der Liebe und so. Und deswegen wollte er Jesus jetzt mal zum Handeln zwingen. Also Jesus dazu bringen, endlich jetzt mal sein Königreich aufzurichten und die Römer zu verjagen. Jesus zum Handeln zu zwingen, nichts leichter als das. Du verrätst einfach seinen Gegnern, wo er sich aufhält. 2 Möglichkeiten sind denkbar, so glaube ich. Und 2 Möglichkeiten bewahren uns davor, uns Judas einfach vom Hals zu halten. Nun, einige von euch könnten vielleicht sagen, naja, aber die Bibel sagt ja, dass der Satan in Judas gefahren ist und dass er gar nicht anders konnte. Ich glaube, wenn in der Bibel davon die Rede ist, heißt das nicht, dass der eigene Wille ausgeschaltet wurde. Ihr kennt vielleicht die Stelle aus Römer 8, Vers 38, folgende, wo steht, dass uns nichts von der Liebe Jesu trennen kann. Nichts kann mich von Jesus trennen, auch nicht Mächte und Gewalten. Eine Sache wird da nicht erwähnt, die mich trennen kann von Jesus, nämlich mein eigener Wille, meine eigene Entscheidung. Und deswegen glaube ich, dass die auch daran beteiligt war, also dass Judas es zugelassen hat, dass die dunkle Macht stärker in ihm geworden war und Macht gewonnen hat in seinem Leben. Das widerspricht sich also nicht. Aber ich will Judas nicht vorschnell in eine Schublade stecken und ihn mir dadurch einfach vom Hals halten. Judas, der ist doch ganz am anderen Ufer. Über den lohnt sich's ja gar nicht nachzudenken. Der hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Judas war immerhin einer aus dem engsten Kreis. Er ist mitgezogen, er hat alles verlassen, was zum Beispiel der reiche Jüngling nicht getan hat. Er ist Jesus nachgefolgt, er hat ihm zugehört. Er war so ehrlich und vertrauenswürdig, dass man ihm die Kohle anvertraut hat. Er wurde zusammen mit anderen pärchenweise ausgesandt zum Predigen, zum Heilen, zum Dämonenaustreiben. Da war der mit dabei. Das hat Judas alles mitgemacht. Er war ein Freund von Jesus und er war Jesus ganz nah über einen sehr langen Zeitraum. Und als Jesus beim letzten Abendmahl sagt, einer von euch wird mich verraten, da haben nicht alle laut im Chor gerufen, tja, das ist Judas, das wussten wir doch alle, jetzt kommt's raus. Nein, so war das nicht. Keiner hatte einen Schimmer. Es war das totale Entsetzen. Den Leuten ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und sie haben auch gar nicht auf andere gezeigt, sondern jeder hat gesagt, jeder hat geflüstert, bin ich's. Wer wäre Judas heute? Sicher jemand in einer Gemeinde. Er würde Predigten hören, vielleicht Predigten halten, sich einbringen als Mitarbeiter, vielleicht in einem Gemeindegremium sein oder im Vorstand. Er wäre mit dabei. Jesus verschenkt seinen Segen. Jesus verschenkt sich selbst, auch an Judas. Dazu ist mir eine kleine Geschichte eingefallen. Ich war neulich im Sommer 2008 mit einer Sommerteenfreizeit 2 Wochen in Spanien, in Malgrat de Mar. Das ist so ein Feldcamp gewesen. Und gerade als wir da angekommen waren, kam einer der Teilnehmer zu mir hin und meinte so, ha, Voss, ich habe meine Medikamente vergessen. Und ich sagte dann zu ihm, naja, geht's dir jetzt total scheiße und so? Ich meine, nee, das ist eigentlich ganz in Ordnung, aber ich habe die einfach vergessen. Da meine ich, gut, es ist jetzt abends und spät, wir werden jetzt die Nacht verbringen und morgen früh fahre ich dich zur Apotheke. Ja, gut so, wir legen uns also alle pennen. Und mitten in der Nacht wache ich plötzlich auf, weil der Typ schlafwandelt. In meinem Zelt. Ja. Und dann lässt er die Hose runter und pinkelt auf meinen Schlafsack. Ja. Ohne Scheiß. Und das wäre noch heftiger gewesen. Ja. Und mir wird die Sprache verschlagen. Ja. Und ich bin ja normalerweise so ein ganz schlagfertiger Bursche. Aber das war zu viel für meine kleinen armen Fossi-Nerven. Ja. Und ich war da wie vom Donner gerührt. Der Typ schlafwandelte aus meinem Zelt hinaus in die Nacht. 5 Sekunden später höre ich das Ultragekreisch von dem Zelt neben mir, wo 3 unschuldige Teenie-Mädels schliefen. Geschlafen haben. Denn jetzt schlafwandelte der Typ ja in deren Zelt mit runtergelassenen Hosen. Ja. Was ist denn das für eine scheiß Krankheit, bitte? Ja. Also bei manchen Krankheiten will ich nicht mal wissen, wie die heißen. Und das war der Vollstress am nächsten Tag mit der Campleitung, als wir da versucht haben, mit radebrechendem Spanisch irgendwie zu erklären, dass wir keine Serienkiller sind. Der Herr hatte mir kurzfristig Engelszungen verliehen. Also es war jedenfalls, habe ich so gedacht, also wenn ich Jesus wäre, dann würde ich ja für alle Menschen sterben. Aber nicht für den, ja. Nein, in Wirklichkeit war das natürlich nicht so. In Wirklichkeit war der Typ voll geradeaus. Wir haben dann Medikamente gekauft und das war der, mit dem ich die besten Gespräche auf der ganzen Freizeit hatte. Aber wenn ich an solche Geschichten denke, dann dachte ich mir manchmal schon, also der Jesus, der muss schon echt eine heftige Liebe gehabt haben. Also dass der wirklich für alle, für jeden, für mich gestorben ist und auch für so jemanden wie Judas die Vergebung hat. Das finde ich echt schon heftig. Und wenn ihr jetzt glaubt, ich hätte mir die Geschichte ausgedacht, meine lieben Freunde, schön wär's, ja. Solche Bilder kriegt man nicht mehr aus dem Kopf, ja. So ein Strahl auf den Schlafsack, in dem ich liege, ja. Naja, lassen wir das. Also, kommen wir zurück. Judas wollte Jesus sicher nicht ans Kreuz bringen. Als er sah, was durch ihn ausgelöst worden ist, begeht er Selbstmord. Er beendet sein eigenes Leben. Er war so erschüttert, dass er da anscheinend keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Vielleicht war Judas ein Zelot, also so ein Freiheitskämpfer, der Jesus zwingen wollte, endlich mal Hinne zu machen. Und vielleicht war bei der Fußwaschung so ein Wendepunkt bei Judas erreicht, wo er sagte so, Wunder, ja, das ist toll. Und Heilungen, das ist klasse. Und Sündenvergebung, richtig cool. Und Pharisäer, Streitgespräche, bin ich dabei. Aber Fußwaschung, der dienende und leidende Messias? Also jetzt reicht's aber langsam. Jetzt ist mal Schluss hier mit diesem Warmduscher-Getue. Jetzt wollen wir mal den Messias sehen, ja? Jetzt hol mal den Messias raus. Jesus bringt nicht mehr das, was Judas die ganze Zeit erwartet hatte. Jesus bringt's nicht. Und deswegen verrät ihn Judas. Entweder weil er keinen Bock mehr hatte auf Jesus und später versteht, was eigentlich Messias bedeutet. Oder Judas verrät ihn, um Jesus zu zwingen, jetzt endlich mal zu tun, was Judas von ihm erwartet zu tun. Wie sieht das bei dir ganz persönlich aus, wenn Jesus es nicht bringt? Wenn nicht das kommt, was du erwartest? Bei einigen Leuten, da gibt's so einen langsamen Abfall. So eine langsame innerliche Ablösung. So eine Erkältung, wo der Glaube allmählich kälter wird. Bei anderen Leuten geschieht diese Abkehr von Jesus so von heute auf morgen. Urplötzlich, schlagartig, jählings. Solange Gott das tut, was ich erwarte, was meine Bedürfnisse stillt, was mir gut tut, ist okay, das ist cool. Aber wenn Gott anders ist, herausfordernd, wild, überraschend, wenn er die Veränderung liebt und möchte, was ist dann? Ich war neulich mal einkaufen, hier in Marburg, und da stand ich im Geldautomat und da waren so 2 ältere Damen vor mir und die eine, die sagte so, ach, immer muss sich alles verändern, Und dann sagte die andere so, genau, in Deutschland muss sich immer alles verändern. Ja, das ist natürlich wirklich tragisch. Aber ich glaube, so jemand sollte nicht unbedingt Christ werden. Weil ich glaube, dass Gott, dass Gottes Geist ein Geist des Lebens ist, ein Geist der Veränderung, der uns auf weites Land führen will, der uns aufrichten will aus unserer Verkrümmung, der uns weiterbringen will und nicht etwas ist, was auf der Stelle steht. Aber was ist, wenn Gott es anders vorhat, als wie ich das denke? Mehr wie Jesus werden heißt, sich verändern und sich fragen, ist das, was ich tue, noch der Wille Gottes für mich? Ist dort, wo ich bin, noch der Platz Gottes für mich? Ist die Art, wie ich bin, gerade okay? Oder will Gott, dass ich mich wieder weiter verändere, umgestalten lasse? Was geschieht bei mir, wenn der Segen nicht in der Form kommt, in der ich ihn gern hätte? Also in Wohlstand, Glück, Anerkennung, Erfolg, Beliebtheit, was auch immer. Was geschieht bei mir, wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden, die ich an Gott stelle? Was geschieht bei mir, wenn Jesus unangenehme Aufgaben für mich hat, charakterliche Veränderungen von mir erwartet oder einer anderen Zeitrechnung folgt als ich? Jesus kann man eintauschen. Judas verrät ihn, Petrus verleugnet ihn, die anderen verschlafen ihn. Und ich frage mich, wo ist ein Teil von Judas auch in mir drin? Man kann sich Judas ja leicht vom Hals halten, so als der größte Sack aller Zeiten. Das hat mit mir nichts zu tun und so. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Auch in mir steckt etwas von Judas drin. Auch in mir gibt es einen Schwachpunkt, eine Bruchstelle, einen Schwellenwert meines Glaubens. Was das ist und wie viel Druck ich aushalte, das ist natürlich bei jedem und jeder anders. Aber ich glaube, jeder von uns hat so einen Schwachpunkt, so eine Bruchstelle. Und jeder von uns hat dieses, wo es irgendwann mal zu Ende ist, wenn ich nur auf mich schaue, wenn der Glaube sich letztlich um mich dreht. Paulus schreibt, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Was ist mein Schwachpunkt? Was ist mein bestimmtes Bild von Jesus? Was Jesus erfüllen muss, damit ich an ihn glaube? So muss er sein, das muss er bringen, das muss für mich dabei herausspringen. Karfreitag erinnert uns daran, dass Jesus ganz anders ist, immer anders, als wir ihn uns vorstellen. Immer noch mal anders und größer. Keiner der Jünger konnte sich Karfreitag vorstellen. Keiner hat mit sowas gerechnet. Der leidende Messias, Jesus, der stirbt für mich. Und das war Gottes Heilsplan? Wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wie kann ich damit umgehen? Deswegen möchte ich euch noch drei ganz kurze Tipps zum Schluss mitgeben. Also drei ultra kurze Tipps. Die heißen offen, hoffen und versoffen. Kann man sich leicht merken. Obwohl sie gar nicht mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Aber naja. Erstens offen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich in meinem Jesus-Glauben offen bleibe. Offen bleibe für den Weg von Jesus für mich. Offen für die Veränderung, die Jesus immer in mir anstrebt. Weil er nicht möchte, dass ich auf der Stelle stehe oder rückwärts gehe oder dass mein Herz kleiner wird oder steiniger, sondern größer und weicher. Herr Jesus, was willst du, dass ich tue? Jesus, was willst du, wie ich werde? Das ist nicht immer ganz einfach. Aber es hilft mir nicht, auf der Stelle zu stehen und meinen Glauben nicht auf mich auszurichten, sondern auf den Herrn. Also offen. Zweitens, hoffen. Ich hoffe, dass ich den Lauf bestehe, dass ich am Ziel ankomme. Es ist nicht meine Kraft. Es ist nicht meine tolle Glaubensstärke. Es ist Jesus. Glaube ist auch ein Geschenk. Und ich bete, dass ich bei Jesus bleibe und dass mein Glaube die Anfechtungen und Versuchungen, dass er ihnen standhält. Das ist meine Hoffnung. Offen, hoffen und versoffen. Wie kann ich am besten an Jesus dranbleiben? Ganz einfach, indem ich sturzbetrunken bin. Trunken von seiner unglaublichen Liebe. Trunken von seinem Blick, der auf mir ruht. Trunken davon, wie mich Jesus umarmt. Wie sehr er mich lieb hat. Dass er für mich gestorben ist. Wie Jesus mich berührt. Trunken von seinen Worten, die mich schwindlig machen. Du bist der Geliebte Gottes, sein geliebtes Kind. Und Jesus sagt, ich umarme dich, ich berühre dich, ich bin ganz nah bei dir. Du bist wichtig. Ich möchte euch zum Schluss noch was Kurzes vorlesen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr es euch bequem machen, die Augen zumachen. Und das so als persönlichen Zuspruch heute Abend hören. Gott, der Herr, der König der Welt, dein Vater im Himmel, sagt jetzt ganz persönlich zu dir: Du bist ein Wunder, das auf dieser Erde lebt. Du bist einmalig, einzigartig, unverwechselbar. Warum staunst du nicht? Warum freust du dich nicht über dich selbst und über all die anderen um dich herum? Ist es dir so selbstverständlich, dass du lebst, dass du Zeit bekommst, um zu singen und zu tanzen, Zeit, um glücklich zu sein? Jesus sagt: Ich bin in diese Welt gekommen für dich. Ich bin ans Kreuz gegangen für dich. Ich bin gestorben für dich. Aber aus meinem Tod kannst du Leben schöpfen. Aus meiner Hingabe fließen Ströme lebendigen Wassers. Bleibe ganz nah bei mir. Lass dich umfangen. Lass dich anschauen. Lass dich ganz fallen in meine Arme. Bei mir findest du, wonach du die ganze Zeit suchst. Sei getrost, mein Kind. Bei mir bist du sicher. Nichts kann dich wegreißen von mir. Ich habe für dich bezahlt. Bleibe in meiner Umarmung, mein Kind. Hier bist du sicher. Amen.